1, 2, 3, 4, 5, 6. Freakradio.
Am 21. März ist Down-Syndrom-Tag, so wie jedes Jahr. Und dieser Tag und was dazugehört, steht im Mittelpunkt der Sendung. Ich begrüße im Studio Herrn Bernd Mühlbacher.
Hallo.
Hallo. Technisch begleitet werden wir von Gerhard Wald. Danke. Und am Mikrofon begrüße ich Katharina Zabanski. Menschen mit Down-Syndrom sind in ihrer körperlichen Entwicklung und in ihrer geistigen Entwicklung in unterschiedlichem Maße verzögert. Viele Kinder können durch geeignete Methoden lesen, schreiben und rechnen lernen. Das habe ich auf der Homepage von 3x21 gelesen. Zunächst würde ich Sie aber gern bitten, Herr Mühlbacher, können Sie sagen, was Sie arbeiten und kurz Ihren Sohn beschreiben? Wie heißt er und wie alt ist er?
Mein Sohn heißt Julian, ist 10 Jahre alt und besucht die 4. Klasse einer öffentlichen Volksschule in Wien. Ich arbeite als Vertriebsleiter bei einem österreichischen Unternehmen, bin also viel im Außendienst und im Kontakt mit Menschen.
Also welche Aufgabe im Verein haben Sie?
Ich habe gemeinsam mit meiner Frau Claudia den Verein vor 3 Jahren gegründet und bin ehrenamtlicher Vorstand.
Wir sind zurück in der Sendung und ich würde Sie gerne, Herrn Mühlbacher, über den Verein 3x21 fragen. Was macht er? Was bietet er Eltern, Kindern, Verwandten?
Wir beschäftigen uns im Verein mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen mit Trisomie 21. Man weiß ja heutzutage, dass man mit gezielter und auch früher Förderung sehr viel erreichen kann bei Menschen mit Trisomie 21, und genau das setzen wir bei uns im Verein um. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass einmal in der Woche oder alle 2 Wochen die Kinder zu uns kommen, zu einer Einzeltherapie oder zu einer kleinen Gruppe und gemeinsam mit Pädagogen, mit Sonderkindergarten oder Sonderschulpädagogen dann eben zielgerichtet gefördert werden. Also wie eine Nachhilfe, wenn Sie so wollen.
Diese Pädagogen oder Sonderpädagogen sind angestellt im Verein oder wie werden die bezahlt?
Zum Teil, also unsere pädagogische Leitung, die Alexandra Haderer, ist bei uns im Verein angestellt und andere Pädagogen arbeiten eben auf Honorarnotenbasis.
Wie viele Kinder ungefähr sind derzeit in Betreuung, sage ich mal?
Das weiß ich jetzt zufällig, weil wir gerade den Jahresbericht sozusagen für 2016 fertiggestellt haben. Wir haben im Jahr 2016 68 Kinder und Jugendliche betreut, in unterschiedlichem intensivem Ausmaß.
Und was können die Kinder kriegen? Also Therapien oder Physiotherapie, körperliche oder eher geistige Geschichten?
Also eben nicht Physiotherapie oder Logopädie. Wir fördern die geistige Entwicklung. Wir fördern die pädagogische Entwicklung der Kinder. Also das beginnt jetzt bei gebärdenunterstützter Kommunikation zum Beispiel. Das geht über Rechnen, Lernen, wo wir schon die ersten Versuche anbahnen, auch bei sehr kleinen Kindern, damit dann später mal in der Schule sozusagen das bestmöglich umgesetzt werden kann.
Kann man sagen, da wird die Basis gelegt für ein besseres Lernen?
Ja, Basis ist ein gutes Stichwort. Da geht es auch sehr viel um diese Basisfertigkeiten. Das könnte Ihnen eine Pädagogin viel besser erklären wie ich selbst. Aber da geht es immer um diese Basisfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, die man braucht, die man erlernen muss, schon in sehr frühem Kindesalter.
Das heißt, da werden Voraussetzungen gebildet, gefördert.
Genau, so kann man das sagen.
Ich habe auch über diese gebärdenunterstützte Kommunikation auf der Homepage gelesen. Das heißt, Gebärden und körperliche Bewegungen sind auch wichtig für Kinder mit Down-Syndrom bei der Kommunikation.
Bei der gebärdenunterstützten Kommunikation geht es um eine Sprachanbahnung sozusagen. Also mit Gebärdenunterstützung und mit diesen, gehört auch das Flashlesen und so weiter rein, animiert man sozusagen die jungen Kinder, um das Sprechen zu erlernen. Sie müssen es so vorstellen, sie schreiben auf ein A4-Blatt ein Wort, in Blockbuchstaben zum Beispiel Mama, und dieses Wort Bild prägt sich das Kind ein, obwohl es natürlich nicht lesen kann. Das macht man schon mit 2 oder 3 Jahren. Und das unterstützt dann in späterer Folge das Sprechenlernen. Und gebärdenunterstützte Kommunikation bedeutet auch, wie Sie richtig sagen, eben mit Gebärden sich zu helfen. Weil ein Problem ist halt auch, man muss sich das ganz trivial vorstellen, wenn ein Kind sich nicht entsprechend artikulieren kann, wenn es zum Beispiel was trinken will, dann ist das ja eine Frustration.
Ja.
Und da kann die Gebärde trinken ganz einfach helfen, damit die Mama oder das Umfeld halt Bescheid weiß, was das Kind jetzt eigentlich will.
Also da spricht das Kind dann mit der Hand zum Beispiel?
Eben mit dieser Gebärde.
Und sagt der Mutter oder deutet der Mutter, ich möchte ein Glas Wasser.
Ja, genau.
Und die Mutter versteht die Gebärde.
Ja.
Weil sie natürlich die Kommunikation kennt.
Viele Nicht-Betroffene würden es auch verstehen. Also zumindest was es das Trinken anbelangt. Es gibt natürlich Gebärden, die sind dann nicht ganz klar zu verstehen. Die muss man dann wirklich lernen. Aber viele Gebärden sind verständlich für jedermann. Die muss man nicht lernen.
Und diese Kurse sind für Kinder und Eltern?
Diese Kurse sind in erster Linie für Kinder.
Ich will Sie nachher über die Schullaufbahn von Ihrem Sohn bis jetzt gerne befragen. Und bitte um die nächste Musikzuspielung. Über das Legen der Basisfertigkeiten oder Basisfähigkeiten bei den Kindern gesprochen. Was heißt es zum Beispiel fürs Rechnen? Also kann ein 2-jähriges Kind auch schon vorbereitet werden aufs Rechnen?
Vorbereitet werden, ja. Anhand vom Rechnen kann man das ganz gut erklären. Damit man, ab welchem Alter auch immer, ob das jetzt in der Regel dann ja in der Volksschule erst, ja, oder kurz vor der Volksschule, wirklich mit dem Rechnen beginnt, braucht es eben Basisfertigkeiten. Eine dieser Basisfertigkeiten fürs Rechnen, damit man sich das besser vorstellen kann, ist Raumorientierung. Wenn ich nicht weiß, was ist vorne, was ist hinten, was ist oben und unten, kann ich nicht rechnen lernen, kann ich nicht Mengenlehre lernen. Und so gibt es sehr viele Basisfertigkeiten. Mir fällt jetzt auch noch die Serialität zum Beispiel ein. Ja.
Was bedeutet das?
Ja, da gibt's Spiele mit, stellen Sie sich Kugeln vor, die Sie auf einen Stab auffädeln, eine rote, eine grüne, eine blaue, eine gelbe und wieder eine rote, eine grüne, eine blaue, eine gelbe. Das ist eine Serialität, ja, also eine Wiederholung desgleichen. Das muss man trainieren und viele andere solche Dinge noch mehr, damit man eben die Basisfertigkeiten erwirbt, um später rechnen zu lernen, das, was wir uns jetzt unter Rechnen auch vorstellen. Also sprich 2 plus 3 und irgendwann einmal auch multiplizieren und dividieren.
Und diese Angebote mit dem Lernen der Basisfähigkeiten gibt es eben bei Ihnen.
Genau, so ist es. Ja. Da beginnen wir eigentlich wirklich im Kleinkinderalter. Von 1-2 Jahren geht es da los.
Und diese Kinder sind dann sozusagen, haben es leichter in der Schule, die das schon gelernt haben?
Diese Kinder tun sich dann einfach leichter, ja, Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. Und das ist ja das eigentliche Ziel, dass eben unsere Kinder dann in der Inklusion in der Schule möglichst gut mitgenommen werden.
Also ich denke, das sind ganz wichtige Angebote in Ihrem Verein, 3x21, die Kinder bekommen können, heute schon. Können Sie sagen, wo sitzt der Verein und wie erreicht man ihn?
Der Verein hat seinen Sitz im 12. Wiener Gemeindebezirk in der Breitenfurter Straße und ist mit U-Bahn und Straßenbahn und S-Bahn sehr, sehr gut erreichbar, auch mit dem Auto, Kurzparkzone, sehr gut erreichbar. Ja.
Und kommen da nur Wiener oder auch andere Personen?
Also es kommen Wiener zu uns und sehr viele aus dem sozusagen südlichen Niederösterreich, also eben von der Stadtgrenze beginnend bis Richtung Wiener Neustadt raus.
Wir haben jetzt über die Basisfertigkeiten gesprochen. Ich würde gerne zur Schule kommen. Können Sie kurz beschreiben, wo ist Ihr Sohn in der Schule und wie kam er dorthin? In eine Inklusionsgasse?
Der Julian geht in die öffentliche Volksschule in der Bendergasse in Wien-Mauer. Er kam dorthin, weil wir vor 6 Jahren nach Mauer gezogen sind und das halt sozusagen die nächste Schule war. Und wir das Glück hatten, dass wir dann auch dort einen Platz bekamen. Das ist ja nicht, das kann man sich grundsätzlich ja nicht aussuchen. Man kriegt eine Schule möglichst nah an seinem Wohnort, aber man kann jetzt nicht sagen, ich möchte unbedingt in diese Schule gehen. Ja. In unserem Fall war das aber so. Wir haben uns die Schule halt, wie er noch im Kindergarten war, angeschaut am Tag der offenen Tür und waren halt sofort begeistert. Julian geht dort in eine Mehrstufen-Integrations-Montessori-Klasse. Also wenn Sie so wollen, alles, was es gibt in einer Klasse. Mhm. Mehrstufen, für die, die das vielleicht nicht wissen, bedeutet nichts anderes, wie dass Erst- bis Viertklässler in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Ja, bei uns in der Klasse sind 3 Lehrer und es wird in sehr kleinen Gruppen gearbeitet. Teilweise ist sogar noch eine 4. Person, ein Zivildiener dabei, der unterstützt.
Und diese 3 Lehrer sind gleichzeitig in der Klasse?
Die 3 Lehrer sind gleichzeitig in der Klasse, beziehungsweise nehmen sich dann halt einzelne Gruppen raus und rechnen, sagen wir, mit den Dritt- und Viertklässlern und die andere liest mit den Erst- und Zweitklässlern oder wie auch immer.
Und wie viele Räume hat die Klasse?
Zu dieser Klasse gehören 3 Räume. Ein großer Raum, ein kleiner Leseraum und noch ein zweites, quasi normales Klassenzimmer.
Und wie viele, also gibt es da noch andere behinderte Kinder außer Ihr Sohn?
Ja, grundsätzlich schon, wobei die Integrationskinder jetzt sozusagen keinen Stempel aufhaben. Also wenn sie eine körperliche Behinderung hätten, würde man es sehen. Derzeit im Moment gibt es kein Kind mit einer körperlichen Behinderung und auch keins, was sozusagen offensichtlich ist, so wie beim Julian. Also es kann auch sein, dass dann halt ein Kind zum Beispiel verhaltensauffällig ist und deswegen als Integrationskind geführt wird. Oder halt mit einem Migrationshintergrund oder was auch immer.
Wie viele Jahre ist der Sohn jetzt schon dort?
Also Julian geht jetzt in die 4. Klasse und wir haben vor kurzem, Gott sei Dank, den Bescheid bekommen, dass er auch noch ein 5. Jahr in die Volksschule gehen darf, was uns wiederum sehr wichtig war und auch generell aus meiner Meinung nach für Kinder mit Down-Syndrom sehr wichtig ist, damit sie möglichst gefestigt aus der Volksschule rauskommen, dann in die nächste Schulstufe.
Das heißt, diese Möglichkeit gibt es, dass ein Kind dann 5 Jahre in der Volksschule verbringt?
Die Möglichkeit gibt es grundsätzlich vom Gesetz her, was nicht bedeutet, dass das in jedem Fall ermöglicht wird. Das hängt von verschiedensten Parametern ab, wenn Sie so wollen.
Aber es ist ein interessantes Angebot.
Ja, genau.
Was wahrscheinlich nicht alle Eltern wissen. Ich würde gerne über eine ganz andere Thematik sprechen, nämlich eigentlich die Diagnose von Down-Syndrom. Wann wird es festgestellt, wie und was passiert dann und wer macht's? Könnten Sie erzählen, wie das bei Ihrem Sohn oder bei Ihrer Frau war?
Also bei uns war es so, dass wir während der Schwangerschaft nicht wussten, dass der Julian mit Down-Syndrom geboren wird, weil es keine Auffälligkeiten gab. Ja. Wir hatten, also meine Frau hatte damals diese Nackenfaltenmessung, die, glaube ich, ich weiß nicht, ob die alle Frauen machen oder viele, aber die hatten wir, die war nicht auffällig. Das Organscreening war nicht auffällig. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich war da ja auch dabei. Und somit gab es keinen Grund, jetzt mehr Untersuchungen zu machen, wenn Sie so wollen. Obwohl meine Frau grundsätzlich eine Risikoschwangerschaft war, weil sie, also das bezeichnet man so, wenn man ab einem bestimmten Alter, nämlich 35, schwanger wird. Dann ist man quasi eine Risikoschwangerschaft und macht vielleicht auch den einen oder anderen Test mehr. Also wir wussten es nicht. Bei uns ist es dann, bei uns ist der Verdacht am ersten Tag festgestellt worden und das ist ja dann eine relativ aufwendige Untersuchung. Da wird Blut abgenommen vom Kind, bis das dauert dann ungefähr eine Woche, bis dann klar ist, hat das Kind jetzt Down-Syndrom oder nicht.
Also zunächst gab es nur den Verdacht.
Ja.
Und der wurde Ihnen von Ärzten gesagt?
Genau, da wurde uns ja, relativ plump mitgeteilt, dass man glaubt, dass unser Kind Down-Syndrom hat.
Und war der Julian dann schon zu Hause, wie das endgültig diagnostiziert wurde?
Nein, das ist quasi genau zusammengefallen. Also wir haben nach einer Woche erfahren, er hat das Down-Syndrom und durften dann am nächsten Tag nach Hause gehen.
Sie haben mir erzählt, Ihr Weg ging weiter zu Down-Syndrom. Ambulanz, das kann ein Start sein für viele Betroffene. Und ich würde Sie gerne noch fragen, also diese Situation der Diagnoseeröffnung, wenn die Eltern das gesagt kriegen, kann ja auch schon während der Schwangerschaft passieren. Wie kann den Menschen da geholfen werden? Oder haben Sie vielleicht ein positives Beispiel? Können Sie im Verein was bewirken?
Zuerst vielleicht kurz zur Down-Syndrom Ambulanz. Das war auch für uns die erste Anlaufstelle nach den ersten paar Tagen zu Hause. Die Down-Syndrom-Ambulanz gibt es seit gut 10 Jahren. Die ist in Wien in der Rudolf-Stiftung und ist sozusagen in erster Linie eine medizinische, aber auch psychologische Einrichtung rund ums Thema Down-Syndrom. Ja. Dort geht man hin, egal ob in der Schwangerschaft, wenn man das erfährt, und einen medizinischen Rat oder eine medizinische Zweitmeinung haben möchte, kann ich nur empfehlen, gehen Sie in die Down-Syndrom-Ambulanz. Und dort werden eben Kinder und Menschen mit Down-Syndrom quasi medizinisch begleitet. Ja, es gibt ja viele Themen, wie zum Beispiel diese Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, wo es wichtig ist, dass man das in regelmäßigen Abständen halt kontrollieren lässt.
Das sind ganz bekannte Probleme.
Ja, das ist das Thema, wo es gibt gerade bei Menschen mit Down-Syndrom vermehrt das Thema, dass man der Fettleibigkeit und dem kann man unter anderem mit dieser Untersuchung der Schilddrüsenwerte entgegenwirken durch Einnahme von spezifischen Medikamenten halt eben.
Können Sie ein Beispiel bringen, wie ist es, wenn Eltern Beratung bekommen, von wegen Abtreibung, ja oder nein, was mache ich jetzt mit der Diagnose?
Also wir wissen einmal von unserem Verein, den es jetzt seit 3 Jahren gibt, und wir haben ja eigentlich 2 Themenschwerpunkte, einmal die Förderung, das andere und zum zweiten die Beratung. Wir wissen einmal von unserem Verein, aber ich weiß es auch von der Down-Syndrom-Ambulanz, dass leider aus unserer Sicht sehr wenige, unter Anführungszeichen Betroffene, sprich schwangere Frauen oder Eltern, in diese Einrichtungen kommen, um sich beraten zu lassen. Warum auch immer das so ist, findet man uns nicht, kennt man uns nicht oder traut man sich nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte alle, die jetzt oder irgendwann damit betroffen sind oder vielleicht wen kennen, der damit betroffen ist, aufmuntern. Wenden Sie sich an die Down-Syndrom-Ambulanz oder an uns. www.3x21.at ist ganz einfach zu finden. Wir freuen uns, wenn wir Mütter, die in dieser Phase Unterstützung brauchen, unterstützen können. Denn das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man sich neben der medizinischen Meinung, die man von Arzt bekommt, der einem das sozusagen übermittelt, diese Diagnose, und neben dem allgemeinen Feedback aus dem Internet, wenn man so will, bin ich fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man sich eine persönliche Meinung von Eltern und Menschen mit Down-Syndrom holt. Also dass man in die Familien reingeht. Sei es nur, dass man sich trifft und einen Kaffee trinkt und mal schaut, wie ist denn das? Wie ist denn das Leben mit einem Menschen mit Down-Syndrom? Ist das anders? Oder ist das eh nicht so schlimm, wie man vielleicht glauben würde? Und das hilft dann sicherlich in der Entscheidungsfindung für das Kind oder auch dagegen.
Also nicht so schlimm ist ein schönes Stichwort. Ich persönlich kenne ja auch Menschen mit Down-Syndrom, die schon älter sind, 20 oder mehr. Ich könnte nur sagen, es ist nicht so schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und was wünschen Sie sich oder was bräuchten Sie für den Verein, um diese Tatsache, es ist nicht so schlimm, mehr zu verbreiten?
Da sind wir jetzt bei der Frage, was braucht es, um richtige Inklusion sozusagen zu erreichen? Das ist eigentlich, die Antwort darauf ist zumindest einfach, es umzusetzen sicher nicht. Ja. Aber die Antwort darauf wäre, was braucht es, damit Inklusion erreicht wird? Wenn wir solche Gespräche, die wir Gott sei Dank jetzt führen und viele andere Aufklärungsarbeiten von vielen Vereinen nicht mehr brauchen, sprich, wenn wir der Gesellschaft nicht erklären müssen, dass es ja eh ganz normal ist, wenn man anders ist, wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man blind ist oder wenn man Down-Syndrom hat oder was auch immer, ja, sprich, wenn das normal ist, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und damit es normal wird, müssen wir beginnen im Kindergarten, dass wir eben inkludieren. Weil eins kann ich Ihnen sagen, wenn ich sehe das an meiner Tochter, wir haben noch ein zweites Kind, und ich sehe das an vielen Kindern, die sehr eng mit dem Julian aufwachsen. Wenn für sozusagen normale Kinder es normal ist, dass es auch andere gibt, die aber eben nicht exkludiert werden, sondern integriert und inkludiert werden, dann ist es für die auch normal, dass die wachsen dann damit auf. Ja? Wenn wir Kinder mit besonderen Bedürfnissen in besondere Einrichtungen geben, wo sie eben sozusagen abgeschottet werden, also sprich Stichwort Sonderschulen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern,
wo sie versteckt sind,
wenn sie für einen Teil der Gesellschaft, wenn die keinen Zugang finden zu diesen Menschen. Und genau da müssen wir reinstoßen. Es muss normal sein, anders zu sein. Ja? Klingt blöd, aber ist so.
Es muss normal sein, anders zu sein. Und es ist nicht so schlimm. Ich finde, das sind zwei wichtige Sätze aus dieser Sendung. Wenn ich Sie jetzt bitte noch zwei Sätze, die wichtig sind für Ihren Verein, für Menschen mit Down-Syndrom, was würden Sie sagen?
Wichtig ist zum einen, ich habe es eh schon gesagt, dass wir versuchen, wir als Gesellschaft damit einfach normal umzugehen. Ja. Das hilft unseren Kindern, wenn sie so wollen, weil die wollen ja auch nur als normale Mitbürger und als normale Kinder gesehen werden. Was hilft unserem Verein? Unserem Verein hilft, wenn sie so wollen, jegliche finanzielle Unterstützung, die wir im Moment an dieser Stelle, kann ich das sagen, dankend erhalten. Weil das ist wieder die Voraussetzung, dass wir halt die Pädagogen bezahlen können, um den Kindern diese Unterstützung näher zu bringen, ja, diese Basisfertigkeiten beizubringen. Das ist das, was wir für unseren Verein brauchen. Ich formuliere jetzt trotzdem noch einen dritten Wunsch. Ich wünsche mir persönlich, dass Kinder mit Trisomie sozusagen nicht aussterben, sprich irgendwann einmal Richtung 100% erkannt werden und dann auch abgetrieben werden, weil es wäre ein wirkliches Loch für uns alle, wenn es Menschen mit Down-Syndrom nicht mehr geben würde.
Ja, dann sage ich danke für diese Sendung. Danke für Ihr Kommen, Herr Mühlbacher. Und auf Wiederhören bei Freakradio.
Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Danke auch. Die Möglichkeit, noch Gäste hier im Radiocafé mitsprechen oder mitfragen zu lassen.
Wie ist es Ihnen persönlich ergangen, als Sie die Diagnose erhalten haben?
Mir persönlich ist es so ergangen, dass man sein Wechselbad der Gefühle. Ich weiß es noch, mein Sohn ist mitten in der Nacht auf die Welt gekommen. Ich bin dann irgendwann dort müde heimgefahren, bin am nächsten Morgen aufgestanden, habe die Musik voll aufgedreht. himmelhoch jauchzend. Bin dann ins Krankenhaus gefahren und wurde dann das erste Mal mit dem Thema konfrontiert und dann denkt man sich irgendwie, bin im falschen Film oder um was geht's denn da jetzt? Ja? Dann hofft man die nächsten Tage, dass eh nicht so ist. Und zwar hofft man deswegen, weil man eigentlich nicht weiß, was das überhaupt ist. Was ist denn das Down-Syndrom? Wie gesagt, mein Sohn ist 2006 zur Welt gekommen, damals, ja, ist auch schon wieder 11 Jahre jetzt her. Wenn man sich dann hinsetzt und googelt, liest man sehr viel Schlechtes und irgendwie kommt man da in so einen Strudel rein. Also ich hab gehofft, dass er es nicht hat. Nach einer Woche gab es dann die Diagnose, er hat es, ist bestätigt. Und mir persönlich ist es dann, ich hatte dann noch die größte Sorge, was ist mit seinem Herz? Weil ich habe dann eben auch gelesen in diesen Tagen, dass sehr viele Kinder leider auch Herzprobleme, also Herzfehler haben. Und wir hatten dann am nächsten Morgen eine aufwendige Herzuntersuchung und ich dachte, ich habe eigentlich die ganze Nacht nicht ans Down-Syndrom gedacht, da wusste ich schon, sondern ans Herz, wenn Sie so wollen. Ne? Und ich war dann heilfroh am nächsten Tag, dass sein Herz gesund ist. Und ja, dann ging es ab nach Hause und wir haben dann, das war ein Freitag und bereits am Montag hatten wir schon den ersten Kontakt mit der Down-Syndrom-Ambulanz. Und für mich persönlich ging es ab da schon bergauf, weil wir dann auch nach einer guten Woche feststellten, der Julian ist ein Baby wie jedes andere. Gerade als Baby gibt es ja keinen Unterschied, ne? Ob der jetzt Down-Syndrom hat oder nicht, ist quasi wurscht. Dieselben Bedürfnisse und dieselben Fähigkeiten wie jedes andere Baby.
Und jetzt im Rückblick, wie ist Ihre Erfahrung mit einem behinderten Kind und einem nicht behinderten Kind? Was haben Sie gelernt?
Da gibt es zwei Antworten drauf. Die eine Antwort ist, der Julian, also das behinderte Kind, ist genauso ein Kind wie die Lena, das nicht behinderte Kind. Mit allen Herausforderungen, die es bei nicht behinderten Kindern gibt. Ja. Aber natürlich gibt es spezielle Herausforderungen. Wichtig ist da vielleicht auch dazu zu sagen, man kann es auch nicht alle Kinder mit Down-Syndrom über den Kamm scheren. Die sind nicht alle gleich. Die sind genauso unterschiedlich wie Kinder eben ohne Down-Syndrom. Es gibt Gescheite, weniger Gescheite, Schöne, weniger Schöne, wenn ich das so sagen darf. Die sind nicht alle gleich. Beim Julian waren die speziellen Herausforderungen, oder zum Teil sind sie schon gleich. Also zum Beispiel braucht es einfach einen erhöhten Betreuungsaufwand. Ja. Sie müssen durch diese verzögerte Entwicklung müssen Sie die Kinder länger unterstützen beim Anziehen, beim Waschen, beim Zähneputzen, beim Klo gehen, bei all diesen Themen. Das ist ein wirklicher Aufwand. Beim Julian im Speziellen ist es so, er möchte schon sehr selbstständig sein. Also er ist jetzt 10, sprich, wenn es ihm einfällt, haut er halt ab und geht irgendwo hin, klettert über den 2 Meter hohen Zaun und geht zum Libro oder zu seinem Freund oder ich weiß es nicht wohin, ja. Er ist uns auch schon einmal im Legoland ausgebüxt. Also mit diesen Herausforderungen muss man dann auch leben. Oder vor kurzem fällt mir gerade ein, Montagmorgen, Schulweg. Wir haben einen 1 Kilometer langen Schulweg, die Hälfte begleite ich ihn und dann darf er allein gehen, weil wir ihm den ganzen Weg noch nicht zumuten, weil er die Gefahr mit dem Verkehr noch nicht so einschätzen kann. Und dann ist ihm mal eingefallen, kurz vor der Schule, da war er schon allein, dass er jetzt zu Oma geht. Die wohnt aber ungefähr 5 Kilometer woanders, nur dass Sie sich das vorstellen können. Und das sind halt in Summe Herausforderungen, die es bei einem normalen Kind in der Form vielleicht nicht gibt.
Und was haben Sie gelernt emotional?
Ich habe emotional gelernt, das ist in meinem Fall besonders, wie soll ich sagen, lustig. Dadurch, dass ich im Vertrieb tätig bin, bin ich vom Wesen ein sehr zielorientierter Mensch. Und der Julian hat mir gelernt, dass vieles, um nicht zu sagen alles in der Welt, auch ein bisschen langsamer geht, mit mehr Gemütlichkeit und man seine Ziele trotzdem erreicht. Das lernen uns Kinder mit Down-Syndrom im Besonderen. Ja? So runter vom Gas und was ist denn wirklich wichtig im Leben? Die kleinen Dinge sind es, die uns auch sehr glücklich machen können. Also der Julian macht mich in besonderem Maß glücklich.